Die Calcio Berlin Hall of Fame mit Nico Heimer, Niklas Levinson und Christoph Kröger.
Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Calcio Berlin Hall of Fame, dem Format, in dem wir jede Folge einem Spieler widmen und drei Fragen klären. Wer war der Spieler? Wie war der Spieler? Und wo rangiert er auf der ewigen Rangliste des Fußballs? Oder kurz gefragt, schafft er es in die Calcio Berlin Hall of Fame?
Ich habe doch mal was vorbereitet. Ein Satz, den vor allem TV-Wissenschaftler Jean Pütz geprägt hat. Sogar sein Buch heißt so. Aber wer kennt noch Jean Pütz? Luis Figo, den kennt man. Und der hat auch mal was vorbereitet. Fast zwei Jahrzehnte lang auf Top-Niveau. Über 200 Mal. Mehr vorbereitet als Jamie Oliver. Es gibt Schweinskopf in der Speak. Vorlagen geliefert, als wäre er DHL. Aber mit Klingeln. Ding Dong, ihr Ballon d'Or ist da. Der portugiesische Hermes, ein Götterbote für die einen, persona non grata für die anderen. Königliche Eleganz gepaart mit weltmännischer Aura. Auf und neben dem Platz. El Paso Doble, El Traidor, Luis Figo.
Nice. Luis Figo, ich werde weiterhin Luis jetzt sagen, ist aber okay. einmal korrekt ausgesprochen.
Lu.
Auch für manche Leute auch Lu, für Freunde. Portugiesische Fußball-Ikone, du hast schon gesagt, bekannt Itrador, der größte Verräter des Fußballs irgendwann mal gewesen. Es kamen noch weitere auf anderen Vereinen und Ländern, aber ja, er ist ganz oben auf der Verräterliste des Fußballs. Luis Figo.
Einer von zwei Fußballern, von denen ich verbrieft weiß, dass ich mit ihnen den Geburtstag teile.
Nice.
Oh, ja.
Nice.
Und der eindeutig größere.
Ja.
Der andere ist Marcel Janssen.
No, no,
no. Wobei, mag ich beide.
Ja. Luis Figo ist ja, glaube ich, für uns alle ein Spieler, der da war, als wir in den Fußball reingekommen sind.
Ja.
Ja. Und der auch schon, der Name stand schon für was.
100%.
Und suggerierte für mich, und da gehe ich jetzt schon ein bisschen zu weit rein, aber wegen Luis Figo, glaube ich, dachte ich, dass Portugal einfach immer eine gigantische Fußballnation war.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch Portugal kennengelernt als eine Mannschaft, für die es bittere Tränen zu weinen gab, weil sie überraschend eine EM-Finale verloren hatten 2004. Und wenn man dann zurückspult und merkt, ey, dass die überhaupt dabei sind bei solchen Turnieren, war bis eigentlich vor Figo gar nicht selbstverständlich. Das hat bei mir damals nicht existiert, diese Wahrnehmung. Und also ich glaube sogar, mein erstes Fake-Fußball-Trikot aller Zeiten war ein Nationaltrikot von Portugal mit Figo hinten drauf.
Ja, same.
Ey, über die müssen wir aber auch nochmal reden, weil was waren das für übergeile Trikots? Dieses weinrote.
Das Total 90 mit dem.
Ja, das war super krass. Ja.
Ich hatte noch eins vorher, glaube ich, wo kein Total 90 Kreis drauf war, sondern einfach nur weinrot.
Mit den goldenen Zahlen.
Mit goldener Zahl
das
und einem goldenen Kragen.
Das
habe ich
so
mir jetzt wieder gekauft, ja, im Original, aber früher natürlich auch gefälscht im Portugal-Urlaub gekauft.
Da muss man aber, bevor wir dahin kommen, muss man sagen, Luis Figo ist geboren am 4.11.1972. Jetzt ist es raus. Wenig überraschend in Portugal, in Almada. Und bereits im Alter von 11 Jahren schließt er sich Sporting Lissabon an, der Jugendakademie zu diesem Zeitpunkt noch, und geht dann von dort an den Weg. Er kommt aus einer bürgerlichen Arbeiterfamilie. Ich glaube, bei ihm gibt es da gar nicht so unglaublich viel zu erzählen aus Jugend- und Kinderzeiten. Oder habt ihr Anekdoten, die ihr für wichtig haltet?
Nee, ich glaube auch vor allem, weil das ein Spieler ist, der um diesen Teil seines Lebens, wie generell den privaten Teil seines Lebens, eigentlich immer relativ gut einen Vorhang drumherum gezogen hat oder sich also darauf geachtet hat, dass nicht alles rund um sein Leben auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Eher ein verschlossener Typ, würde ich sagen, galt ja auch eher als introvertiert. Das heißt nicht, dass er nicht selbstbewusst war. Ich finde, der hat getrieft vor... Ja. Also da von einem Spieler, der einfach geruht hat im Wissen um seine eigenen Fähigkeiten, aber definitiv nicht jemand, der sein Leben nach außen getragen hätte. Also ich glaube auch, wenn das ein Spieler gewesen wäre, der von seinem Typus her heute durchgebrochen wäre, vielleicht einer von denen, die gar nicht so wahnsinnig viel auf Social Media aktiv gewesen wären.
Das könnte schon sein. Ich fand es bemerkenswert, dass er, so wie jeder Fußballer, irgendwann mal gefragt wird, was hättest du gemacht, wenn du kein Profi geworden bist? Und du findest irgendwie drei oder vier verschiedene Antworten von ihm, was dann auch diesen Eindruck eben verstärkt, dass man alles, was er so gesagt hat in Interviews, immer mit so ein bisschen Grain of Salt, sagt man im Englischen, immer so einen kleinen bisschen Zweifel mit einfließen lassen muss, weil er eben nicht unglaublich viel Interesse daran hatte, die Öffentlichkeit an seinem Privatleben teilzuhaben.
Der erinnert mich so ein bisschen an diese Televangelist Preacher. diese Prediger in den USA, die so ultra reich sind,
weil die irgendwie sagen, Bentley, damit du wieder gehen kannst.
Ja. die quasi sagen, also schick mir $100 und dann schicke ich dir einen gesegneten Dollar zurück. So, das ist so quasi deren, der gibt's wirklich so
Geschäft. Ein super Geschäftsmodell.
Warum? Leute. Ja. Levin sind dann, da geht's zurück. Das ist echt Dollar, aber der ist gesegnet.
Ja, und auf jeden Fall, weil er ist ja also katholisch erzogen worden, hat das auch gelebt und du siehst es bei allen Spielen, wo er auf den Platz kommt, erstmal bekreuzigt, aber trotzdem jemand, der auch den Luxus geliebt hat, der Geld geliebt hat, der schnelle Autos geliebt hat, schöne Uhren etc. Also das,
schöne Frauen.
Ja.
Durchaus.
Ja.
Ich meine, es gibt die Story von ihm, dass er mit gewissen Medien nicht sprechen wollte oder generell mit Reportern nach seinem Wechsel, über den wir noch sprechen. Aber bei einer Reporterin hat er eine Ausnahme gemacht,
ja,
weil die sah gut aus.
Ja, also er war nicht am asketischen Ende des katholischen Spektrums, so kann man sich
glaube ich auch. Er war trotzdem jemand, der war UNICEF-Botschafter und gibt auch die Luis Figo-Stiftung. Also es gibt schon auch Dinge, die er über den Fußball hinaus gemacht hat.
Das heißt nicht, also man kann ja auch Luxus lieben und trotzdem sich engagieren. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus.
Vor allem, wenn du aus solchen Verhältnissen kommst. Das ist jetzt nicht, wie wir schon es mehrfach hatten, irgendwelche Favelas in Brasilien. Aber Almada ist schon eher ein Ort der Bürgerlichen, der Arbeiter, sagen wir mal so.
Ja, er hat das selber mal, glaube ich, als das Armenviertel Lissabons bezeichnet. Also,
genau, aber seine Eltern haben beide gearbeitet. Er war das einzige Kind. Deswegen ist er relativ, glaube ich, behütet aufgewachsen, aber halt wirklich in ärmlicheren Verhältnissen, würde ich schon sagen.
Er ist für, lustigerweise, wenn man heute an Produkte der Sporting-Akademie oder portugiesische Fußballer denkt, dann ist er ziemlich genau die Blaupause von dem, was da gekommen ist. Ein technisch unglaublich, also technisch eigentlich perfekt, dribbelstark, enge Ballführung, guter Überblick, findet die Lücke, die andere nicht sehen. Und nochmal, in dem Kontext, dass Portugal noch nicht die Fußballnation war, die sie später sein sollte, finde ich, sieht man in dem, was Luis Figo damals war, heute sieht man das in ganz, ganz vielen Fußballern mehr oder weniger ausgeprägt, die aus Portugal kommen.
Ja, die haben schon auf jeden Fall eine ganze Reihe an Spielern produziert, die so in der Reihe Figo folgen.
Ja.
Also ja, sogar noch einer, den wir auch nochmal erwähnen werden, namentlich später, der noch größer werden sollte, aber auch Quaresma oder wer auch immer. Da gibt es schon einige Namen, die da nachgefolgt sind, die aus einem ähnlichen Bausatz kommen.
Generell muss man ja sagen, das, was wir jetzt beschrieben haben mit die portugiesische Fußballnation, ist mit ihm groß geworden. Ich meine, er war Teil einer goldenen Generation, wo noch ein, zwei andere sehr talentierte Fußballer dabei waren. Aber er war schon immer der Beste. Und auch er ist für mich nicht nur der Anfang dieser Sporting-Ausbildung, wie du gesagt hast, da kamen viele danach, sondern eben auch der Anfang dieser portugiesischen Selbstverständlichkeit im Weltfußball.
Ja, das ist ja auch, wenn du jetzt drauf schaust, also seitdem er die Jungs zum Turnier gebracht hat, mit eben jener goldenen Generation, seitdem haben sie nichts mehr verpasst. Im 21. Jahrhundert war Portugal bei jedem Turnier dabei. Vorher, bevor er die erste Mal, die EM96 ist, glaube ich, sein erstes Turnier, davor sind sie 12 Jahre lang nicht bei einer europäischen Endrunde dabei. Also das ist besonders.
Also aus einer heutigen Perspektive wäre das ein Erdbeben im Fußball, wenn Portugal sich nicht für ein großes Turnier qualifizieren würde. Ja, weil die einfach von der Qualität auf einem Level angekommen sind, wo das undenkbar ist normalerweise, dass die nicht dabei sind. Ich finde, kommen wir nachher noch zu, wie er gespielt hat und was ihn ausgezeichnet hat. Ich werfe es trotzdem mal hier schon mal rein. Was sind für euch so die Basic, die fundamentalen Moves im Dribbling, also wenn du 1-gegen-1 bist? Weil ich denke an zwei Sachen, die man macht.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber ich denke an schnelle Tempowechsel natürlich, ne? Also die Beschleunigung oder eben auch das Bremsen. Und einem der most basic Dribble Move mit dem, so wenn es um Skills geht, ist halt der Übersteiger.
Genau, weil ich bin aufgewachsen mit so zwei Sachen im Locker, Körpertäuschung und Übersteiger.
Ja.
Das waren so die Sachen, die mir auch im Training beigebracht wurden. Das sind so
Fußwechsel hatte ich noch.
So die Basics, die es so im Dribbling gibt. Und Figo ist so der Spieler, wo du siehst, was du damit machen kannst, wenn du das fast bis zur Perfektion maximierst. Ja. Weil ich finde, er macht diese simplen Sachen, aber auf einem Level, dass es eben ultra effizient ist. Und vielleicht spielt er auch ein bisschen rein, dass er klar mit 11 rüber zu Sporting ist, aber auch Futsal gespielt hat.
Mhm.
Was
sehr
ja vielleicht
Punkt.
Auch nahe liegt, also Portugal, Brasilien, also nahe Verbindung, Einflüsse der Kulturen jeweils wechselwirkend wahrscheinlich. Weil diese, finde ich, einfach diese technische Sauberkeit in der Ausführung der Aktionen, die, finde ich, sieht man bei ihm schon enorm.
Und auch eine Sache, die wir aus dem Futsal kennen, ist ein Talent, die Körperbewegung des Gegners zu lesen bei Luis Figo. Also wie häufig der die gegenläufige Bewegung im perfekten Moment angesetzt hat, als der Verteidiger zuckt, das ist für mich auch eine Kerndisziplin von ihm.
Und das Stehenbleiben, das, was du gerade schon als mit Bremsen beschrieben hast, Antritt und Bremsen. Wie oft man Szenen von Figo gesehen hat, wo er im richtigen Moment einfach stehen bleibt, wo er abstoppt mit dem Ball, wo er sich um die eigene Achse dreht und dann wieder antritt. Das sieht man ja auch im Futsal viel, diese Start-Stopp-Bewegung, und die konnte er unglaublich gut.
Bevor wir aber dazu sehr gehen, dahin gehen, das wollen wir gleich nochmal en Detail besprechen, müssen wir noch ein paar Sachen erstmal abarbeiten. Ich finde, er sagt ja selbst, Eusebio sei einer seiner Vorbilder gewesen. Muss ich jetzt sagen, habe ich nicht so unglaublich viel vor Augen, um zu sagen, ah ja,
also,
das sehe ich.
Er hat, glaube ich, sogar selber gesagt, ich habe ihn nicht spielen sehen, aber er ist, glaube ich, gefragt worden nach dem größten Portugiesen aller Zeiten. Er hat einfach gesagt, das ist ein Name, den muss ich aus Respekt schon erwähnen. Also das Gefühl hatte ich schon, dass du ihm so... Also Respekt auch vor anderen Fußballern, ihm das schon wichtig gewesen
ist. Und auch dieses Innerportugiesische ist eindeutig ein Thema. Auch seine Beziehung zu Cristiano, die dann nicht immer in der Außendarstellung vielleicht 100% so ist, wie man sich's vorstellt. Aber ganz eindeutig ist es ihm wichtig, im Rahmen des Landes Portugals den Leuten die Blume zu geben, die es verdient hat. Findet ihr, es gibt Förderer oder Mentoren, die hier erwähnt werden sollten?
Also, er hat ein paar Leute genannt, Trainer, die wichtig waren. Er hat ja auch das Privileg gehabt, unter anderem unter Johann Cruyff zu spielen. Das, glaube ich, darf man auch nicht vernachlässigen. Aber ich würde sagen, also der Name, der so der Begleiter war, der am längsten am Start gewesen ist, ist eigentlich Carlos Queiroz. Mhm. Unter dem ist er erst U20-Weltmeister geworden mit Portugal. Der war dann auch
immer wieder
Trainer bei seinem A-Nationalmannschaftsdebüt. Hat in der letzten Saison bei Sporting den Pokal gewonnen, später nochmal bei Real Madrid eine Begegnung. Also wirklich jemand, der eigentlich über fast alle Stationen seiner Karriere am Start gewesen ist in irgendeiner Form.
Und bezüglich Vorbilder müssen wir auch nochmal Maradona erwähnen, weil er hat gesagt, Eusebio nicht so wirklich gesehen, sondern das waren dann die Spieler der 80er, Zico, Maradona vor allem, die haben ihn natürlich auch irgendwo geprägt.
Und wenn es um Rivalen geht, da gibt es vielleicht nicht den Spieler, den man hier nennt, aber da gehen wir gleich im zweiten Teil darauf ein. Und ich würde sagen, Niklas, bring uns doch einfach rüber.
Das Spiel ging mit 2-0 verloren, er wurde ausgepfiffen, ausgebuht und mit dem Äquivalent einer Müllinsel aus dem Pazifik beworfen, plus ein Schweinekopf. Und dennoch ist es das Spiel, an das ich denken muss, wenn ich an Luis Figo denke. Nicht, weil ich es live gesehen hätte, erstens war ich 7 Jahre alt, zweitens wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Und trotzdem ist Figos Rückkehr ins Camp Nou ein Moment Fußball-Folklore, der sich früher oder später zu mir vorgearbeitet hat, wie er sich früher oder später zu Fußballfans lange nach mir vorarbeiten wird. Eine der unumgänglichen Geschichten dieses Sports, ein kanonisches Ereignis. 90 Minuten stellte sich der Portugiese den Pfiffen, Beleidigungen und Wurfversuchen der aufgebrachten Katalanen. Er stellte sich ihnen nicht nur, er schien sie sogar zu suchen, trabte in verlockender Reichweite für Projektile aller Art entlang der Seitenlinie, nahm sich bei einer Ecke aufreizend viel Zeit und hielt aus, worauf sich andere gar nicht erst eingelassen hätten. Gehasst, verdammt, vergöttert. Der böse Onkel unter den Fußballern, Luis Figo.
Christoph, gibt's für dich eine andere Antwort auf den ersten Moment, an dem man denkt?
Nee, weil das Problem auch bei ihm irgendwo ist, dass er einfach so ein herausragender Vorbereiter war.
Ja.
Es gibt gar nicht so viele klassische oder nicht diese Menge an Toren, die man sofort irgendwie im Kopf hat. Es gibt ein, zwei, über die können wir gleich auch noch sprechen.
Ja, ich habe auch genau so ein, zwei ungefähr.
Genau, aber es ist nicht so die Vielzahl an irgendwie Traumtoren, die er gemacht hat, die man jetzt wirklich so ganz bewusst wahrgenommen hat oder wo er das Finale eines wichtigen Wettbewerbs irgendwie für sich entscheiden konnte. In der Nachbetrachtung gehört es zu Luis Figo einfach dazu, dieser Wechsel und das, was dann danach passiert ist. In diesem ersten Spiel im Camp Nou gegen Barcelona, aber auch in eigentlich allen Spielen danach gegen Barcelona.
Also, ja. Das hat ihn ja begleitet über sein Leben hinweg,
bis selbst heute.
Nach der aktiven Karriere bei irgendwelchen Dulli-Charity-Veranstaltungen, was auch immer,
wird er ausgeladen,
weil ihn da nicht sehen wollen.
Und das war 2015.
Ja.
Das war lange nach seiner Karriere.
Du hast den Spitznamen angesprochen. Das ist einfach wortwörtlich der Verräter. Das ist einer der Spitznamen, die er trägt. Und ich würde sagen, dann lass uns doch diesen Teil seiner Karriere genau jetzt nämlich behandeln. Er landet erstmal in Barcelona 1995. Ne?
Portugiesische Cananolo.
So. Ja, aber es ist schlimmer.
Zwei
noch
Wechsel, bei denen auf jeden Fall Schindluder betrieben wurde. Bist du jetzt, also wen beleidige ich jetzt aus deiner Sicht? Hakan oder Luis?
Luis. Also wieso zwei? Der eine.
Also die Sporting-Nummer, also wo er eigentlich in Italien schon bei Parma und Juventus unterschrieben hatte. Und dann so richtig zu keimen und dann gab es eine Sperre und dann mache ich doch Barcelona. Das war ja auch nicht ganz sauber.
Also,
Nein, das war nicht sauber, aber ich bin der Meinung, für den nicht zustande kommenden Italienwechsel, da konnte er jetzt individuell nicht wahnsinnig viel dafür.
Ja, aber das war trotzdem eine seltsame Nummer, weil bis heute natürlich ist ja nicht so 100% klar, wie das Geld geflossen ist beim Transfer zu Barcelona. Ist das quasi, ging das direkt nach Portugal oder über den Umweg? Aber er landet eben in Barcelona und dort trifft er unter anderem auf Pep Guardiola. Die werden sofort enge Freunde. Zwischenzeitlich gibt es sogar Gerüchte, dass die beiden eine Affäre haben. Dementieren sie aber immer wieder und sind bis heute eng befreundet. Ich glaube, Guardiola ist von einer der beiden der Figo-Töchtern, ist er der Pate. Ja. Pate, so ist es richtig, ja. Und er kommt bei Barcelona an und das ist nämlich wichtig in dieser Geschichte. Er wird bei Barcelona sehr, sehr schnell zu einem der besten Flügelspieler der Welt. Er spielt da unglaubliche Saisons, gerade auch nochmal in der Retrospektive, finde ich, eingeordnet. Wenn du, wir sagen ja gerne, heute sind wir in der Ära der großen Scores, wo ein Spieler easy 20 Scorer plus machen kann. Luis Figo hat er 16, 18 Scorer, Vorlagensaisons gespielt, zu einer Zeit, als das sehr, sehr selten war.
Der hat generell in La Liga dann, auch anschließend bei Real Madrid, in 8 von 9 aufeinanderfolgenden La Liga-Saisons zweistellige Assists gehabt. Nur in der Liga. Der ist bei all den großen Clubs, bei denen er war, Sporting mal ausgeklammert, wo er eben noch sehr jung war, aber bei Barcelona, bei Real und dann auch hinten raus bei Inter Mailand gehört er bis heute zu den Top 5 Vorlagengebern des Vereins. Obwohl der viel, viel weniger Spieler hat als alle um ihn herum oder gerade vor ihm.
Der kann ja gerade so über 200 Spiele gemacht haben für die beiden jeweils. So.
Also, in einer Zeit, ja, wo du, wie du schon gesagt hast, Scores oder Tore einfach noch nicht so viele vom Laster gefallen sind, wie es heute der Fall ist.
Und dann ist er bei Barcelona, spielt dort unglaublich gut und dann passiert etwas in Madrid. Es ist Präsidentschaftswahl und es gibt dort einen Kandidaten in Madrid, der zu diesem Zeitpunkt noch nie Präsident von Real war und der trägt den Namen Florentino Perez. Und Florentino Perez macht bei seiner also vor der Wahl, er will gewählt werden mit dem Versprechen, wenn ihr mich wählt, kommt der beste Fußballer der Welt, Luis Figo, von unserem großen Rivalen hier nach Madrid.
Man muss dazu sagen, Luis Figo, Ballon d'Or-Gewinner, herausragender Fußballer, beim großen Rivalen und Florentino Perez als Bauunternehmer wollte Präsident werden, aber hatte quasi keine Chance. Der damalige Präsident von Real saß super fest im Sattel. Also da war eigentlich nichts zu rütteln. So, und Florentino Perez musste
auch so ein Mann, wo man froh sein muss, dass das am Ende alles sich im Fußball kanalisiert hat, glaube ich.
Weiß ich nicht, ob wir als Fußballer froh sein können, aber es hätte noch viel schlimmer sein können.
Wenn der in die Politik gegangen wäre oder so.
Ja, weil er ist ja eindeutig eine Abrissbirne, ne? Also das ist vollkommen offensichtlich.
Ohne Rücksicht auf Verluste, weil der sieht das, der kriegt das natürlich mit, dass er relativ chancenlos ist und muss sich irgendeinen strategischen Schachzug überlegen. Und das, was er sich dann überlegt hat, ist eben, er bietet dem Berater von Figo einen Deal an, der auch so also der ist so seltsam und nasty eigentlich. Also Figo und der Berater bekommen, ich glaube umgerechnet waren es knapp unter 2 Millionen, kriegen die, wenn Perez die Wahl gewinnt oder auch wenn er sie verliert, kriegen die einfach diese Summe. So, wenn Perez aber die Wahl gewinnt, muss Figo zu Real Madrid wechseln. Wenn Perez die Wahl verliert, dann kriegen sie nur die Kohle und nichts ist geschehen.
Und wenn dir jemand sagt, hier, wie sieht's aus? Einfach mal fürs vorläufige unterschreiben, 2 Millionen Euro und die Chancen, dass ich gewählt werde, die stehen eh nicht so gut. Also von daher.
Und es war ja auch so. Die Chancen standen nicht gut. Aber dann hat er daraus halt den Wahlkampf gemacht. Ich bringe Figo als ersten Galactico. Es war ja wirklich, er hat es ja so genannt, das war sein Projekt, das war sein Big City Club. Hat nur ein bisschen besser funktioniert. Das waren seine Galacticos und Luis Figo sollte der erste Baustein sein.
Und das Verrückte an der ganzen Entstehung dieses Transfers ist dann, dass zu diesem Zeitpunkt hat Luis Figo eine Klausel in seinem Vertrag stehen, die schon damals verpflichtend in Spanien, dass du Klauseln drinstehen hast, die eine Summe von 60 Millionen ungefähr hat. Und das ist eine Summe, die eigentlich untouchable ist, wo einfach jeder sagt, niemand bezahlt 60 Millionen. Insbesondere nicht für einen Spieler, der vor 4 Jahren 2,5 Millionen Euro gekostet hat. Aber Florentino Perez ist das eben scheißegal, denn er will nicht nur den besten Spieler der Welt, er will eben auch zeigen, ihr könnt hier die 60 Millionen von mir haben, juckt mich nicht. Ich will den haben und dann kriege ich den auch.
Und der Haken war ja, der eingebaut war in diesem Vertrag, dass dann, wenn jetzt gewählt werden sollte, was ja dann so kam und Figo jetzt dann doch vielleicht denken sollte oder der Berater, weißt du was, nett, aber wir wollen doch in Barcelona bleiben, dass genau. dann dieser Vertrag eine extrem hohe, wirklich im zweistelligen Millionenbereich eine Vertragsstrafe vorgesehen hätte für die Figo-Seite, die halt auch ja. dann auf Spielerseite einen Druck erzeugt hat, jetzt aber auch wirklich das Ding durchzuziehen.
Und er hat sich ja trotzdem dann auch ganz interessant schön geredet, retrospektiv, Luis Figo, denn er sagt sowas so sinngemäß, als diese Gerüchte aufkamen, hätte ja auch, und das ist ganz natürlich richtig, Barcelona ihnen einen neuen Vertrag hinlegen können und sagen können, unterschreib mal den, höhere Klausel. Und er sagt dann später so ein bisschen, naja, mir hat dann die Wertschätzung quasi gefehlt, weil die haben das nicht gemacht. Und die Wahrheit ist aber auch, Real Madrid hat Unsummen Kohle geboten und ihn deutlich besser bezahlt, als Barcelona es getan hat.
Genau, aber ich finde schon, zur Wahrheit gehört eben auch, dass auch bei Barcelona eine Präsidentschaftswahl anstand und er schon wohl auf die Vereinsführung zugegangen ist und gesagt hat, ey Leute, also ich bin hier der beste Fußballer der Welt aktuell oder einer der besten. Ich würde schon gerne ein bisschen mehr verdienen. Und bei Barcelona hat man gesagt, ja, sehen wir jetzt nicht für notwendig. Das kann ich dann schon irgendwo nachvollziehen, dass wenn dann auf der anderen Seite, wenn auch der große Rivale kommt und sagt, hier, mit den Geldscheinen irgendwie wedelt, dass man da schon dann sich vielleicht auch gehofft hätte oder erhofft hätte, dass Barcelona da vielleicht ein bisschen nachbessert.
Ja. Wobei man sagen muss, also ist ja auch eine Ego-Frage dann. Und das Thema Ego zieht sich ja schon auch durch Luis Figos Karriere letztendlich durch. In dem Kontext hier war es dann eine Ego-Frage, bin ich ausreichend wertgeschätzt bei Barcelona? Nein, also gehe ich zu Real Madrid. Und der hat ja auch im Kontext Nationalmannschaft, ich glaube sogar im Vorfeld der Heim-EM 2004, davor müsste das gewesen sein, ich glaube die WM 2002 war ja kein Erfolg für die portugiesische Mannschaft.
Nee.
Unter anderem auch ein Opfer der Südkoreaner.
Ich wollte genau das sagen, die ersten Opfer der Südkoreas waren das.
Ja. Dass er ja da schon auch mit einem Rücktritt kokettiert hat aus der Nationalmannschaft nach dem Motto, wenn das hier meinem Image schadet, dass ich hier spiele, dann lasse ich am besten gleich bleiben. Also schon auch jemand, wo ich das Gefühl hatte, dem konntest du auch relativ leicht auf den Schlips treten.
Das bestimmt. Ich finde, dass dann auch noch erwähnt werden muss, dass man bei Barcelona, es war ein gutes Team, es war auch ein erfolgreiches Team, aber so der ganz große Erfolg, vor allem auf internationaler Ebene, ist einfach nicht gekommen. Also die Jahre vorher ist Barcelona mehrfach in der Gruppenphase der Champions League relativ sang- und klanglos ausgeschieden. Und dann direkt vor dem Wechsel sind sie zwar bis ins Halbfinale gekommen, Luis Figo macht in 13 Champions League-Spielen 15 Scorer und sie scheiden eben trotzdem gegen Valencia im Halbfinale aus. Ich glaube, dass da auch der Wunsch, und das hat man ja auch immer wieder in seiner Karriere gemerkt, er ist dann natürlich, also Stichwort Ego, Stichwort egoistisch. Er ist dann schon auch darauf aus, das Maximum aus seiner Karriere zu holen, was Titel, was Erfolg angeht, was Ruhm angeht, aber auch was Geld angeht. Und da hat er wahrscheinlich drauf geguckt und gesehen, okay, Barcelona will nicht meinen Vertrag verbessern. Ich komme mit Barcelona nicht mal ins Champions-League-Finale. Und bei Real plant da gerade jemand was völlig Verrücktes. Lass uns mal das machen.
Man muss dazu auch sagen, dass so auf Augenhöhe der Hass zwischen Barcelona und Real ist. Zu diesem Zeitpunkt ist Real ein bisschen größer als Barcelona. Also wenn man darauf guckt, Barcelona hatte zu diesem Zeitpunkt eine Champions League gewonnen. Und das war jetzt also nicht die Mannschaft, wo du jedes Jahr damit rechnest, dass die in einem europäischen Finale stehen. Real Madrid war damals schon Real Madrid natürlich.
So ein bisschen wie Figo Portugals Nationalmannschaftshistorie in dann davor und danach unterteilt. So ein bisschen ist es auch so der Messi-Effekt. Dass du dann 100%. Irgendwann, also wir haben Barcelona kennengelernt als Weltclub und einer der größten Vereine der Welt, Top 3 bis heute in meinem
Selbst. Groß waren sie immer,
ja, ja.
Aber nicht so erfolgreich, wie der Club groß war quasi.
Genau, das trifft es eigentlich sehr, sehr gut und das ist da auch passiert auf jeden Fall, definitiv. Ja.
Definitiv. Jetzt wollen wir aber dahin gehen, wo du uns gerade eben schon einmal hingeführt hast. Ich wollte nur den Rahmen einmal geben, denn er ist dann raus, er ist dann in Madrid und ist in Barcelona, solange er in Madrid spielt, die verhassteste Person, die da rumlaufen kann. Und das ändert sich auch nicht. Und jetzt die Frage, erster Figo-Moment für euch. Habt ihr direkt einen als die Frage, ihr kennt ja die Fragen inzwischen auch, hattet ihr sofort einen, wo ihr gesagt habt, das ist er?
Nicht Moment. Für mich war es, ich glaube, das 2002 Turnier oder das 2000, spätestens 2004 natürlich.
Bist du nicht auch so Riesenfan von dieser Werbung, in der er mit dabei
war? Ja, stimmt. Die Nike-Werbung.
Ja, da war er doch auch am Start. Ne?
Ja, ja, stimmt. Oh.
Ja. Also für mich war es tatsächlich die EM 2004, so dieses, wo er sich ja auch überlappt hat mit Cristiano in diesem einen Turnier. Ja. Und aber wie ich das erinnere, wie ich darauf gehofft habe, dass er verliert. Weil, also ich war halt ein kleiner Junge, kleiner Bub offensichtlich.
Ja.
Und ich war natürlich für den griechischen Underdog in diesem Finale. Aber das ist so Finale gegen Griechenland, die wirklich die hemmungslosen Tränen von Cristiano Und dann.
Sie hatten doch aus dem Weg auch England ausgeknipst? Oder war das 2006, wo es zu diesem Aufeinandertreffen kam, wo Rooney dann Cristiano die rote Karte sich holt?
Also das war später. Rooney, ja. Ronaldo war ja. später, okay. auf jeden Fall. Okay. Das kam dann später. Die mussten erstmal ein bisschen Vorgeschichte anhäufen. Aber ja, also das ist 2004 und vor allem dieses Endspiel gegen Griechenland ist bei mir so als erste Figo-Erinnerung verankert.
Für mich ist es tatsächlich auch 2004 und auch eher eine diffuse Gesamterinnerung so zu: hier ist dieses Portugal mit einem Cristiano Ronaldo, mit einem Nuno Gomes, mit einem Rui Costa, mit Luis Figo. Und da hatte ich aber noch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich war da noch nicht so der Rahmen des Luis Figo, war mir nicht bewusst.
Findet ihr auch, dass Luis Figo quasi ein Diego Costa-Fußballer ist? Oder Mensch?
Bausatzmäßig?
In dem Sinne, diese Leute, die einfach mit 20 aussehen wie 40.
Ja, ja, ja.
So, ich finde,
ja.
der Figo sah dann gleich aus. Der hatte ein altes Gesicht.
Ja, ja,
von Anfang an so ein altes Gesicht gehabt, dem auch so eine Ernsthaftigkeit innewohnte, die schon weit dem Alter voraus war.
Meine These ist, markantes Kinn hilft da sehr. Weil beide haben ja ein markantes Kinn.
Ja, das stimmt.
Beide
ja.
reden. Gibt es einen Wettbewerb, wo ihr sagt, das ist Luis Figos Wettbewerb? Ich nicht.
Nee. Also er war schon sehr konstant gut in der Champions League, muss man sagen. Vor allem dann natürlich mit Real Madrid und dem Gewinn dann am Ende, aber
also wenn ich so, ich denke bei dieser Zeit Real halt leider tatsächlich an die Jungs, die dann nach ihm kamen, sei es ein Zizou, sei es ein Beckham, wobei Beckham weniger, aber Ronaldo, also, an die denke ich dann irgendwie eher.
Was ich auf jeden Fall schon merke, gerade bei dir, dass Luis Figo nicht so präsent war wie bei mir.
Ja.
Bei mir, also ja, auch wie du es gerade beschrieben hast, dieses, okay, ich wusste gar nicht, wie gut Luis Figo war. Das war mir komplett bewusst, weil bei mir hat es angefangen in dem Wissen, okay, der ist Ballon d'Or-Sieger, den bezeichnet man teilweise als besten Fußballer der Welt. Ja. Das war für mich immer die Figur für Portugal, dann für Real Madrid. Dann kamen natürlich die anderen
danach.
Bei Real
zum Beispiel war es bei mir gar nicht so. Weil bei Real war Raúl, den ich irgendwie in meinem Kopf schon zu diesem Zeitpunkt als einen Giganten hatte.
Ach, gerade als
dann Morientes, Galactico. Fernando Hierro, das waren diese spanische Generation, an die dachte ich bei Real irgendwie immer. Und dann kam Zizou. So, das war für mich. Und dieses Figo-Ding, und das ist mein Problem, ganz klar, aber die Größe des Transfers kam bei mir zu der Zeit überhaupt nicht an.
Also es kann auch daran liegen, dass meine Mutter einen Crush auf den Mann hatte.
Ja!
musste ich mal anhören. Der sieht aber auch gut aus, dieser Figo. Hat natürlich absolut recht, muss man sagen.
Ja, wurde auch irgendwie gewählt zu einem der sexiesten Fußballer seiner Zeit.
Auch das zu Recht. Und weil wir dann auch, ich glaube 2004, in Portugal im Urlaub waren. Und es war halt einfach, Luis Figo war irgendwie in dieser Zeit meines Lebens sehr, sehr präsent. Ja,
das, glaube ich, spielt eine Riesenrolle.
Vor allem die Werbung, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die war zu der WM 2002 schon. Also dieses Secret Tournament da auf dem Schiff war schon 2002 und da war er für mich einer der wichtigsten Gesichter schon in der Fußballwelt eigentlich.
Das war er ja auch und das wird er noch ein bisschen bleiben. Trikot haben wir ja schon so halb durchblicken lassen.
Ja, aber für mich ist es tatsächlich nicht so, nicht nur das Portugal-Trikot, sondern auch diese alten, ich glaube Kelme Realtrikots?
Tatsächlich noch, ja.
Ich müsste gleich mal nachgucken, in welchem.
Müsste so das erste Jahr noch gewesen sein, aber dann kam ja glaube ich, schon.
Ich glaube, es war schon der Nachfolger.
Wenn du an 2002
portugiesische Scheuklappen.
Ich auch, komplett. Komplett.
Ich finde ihn halt aber mit dem in die Hose gesteckten Realtrikot, dieses weiße Trikot, halt noch so ein bisschen loose fit auf jeden Fall in
das
der
war noch
Hose.
Noch ein Jahr oder sowas, und dann sind die mich zu Adidas oder was auch immer die hatten und hatten dann hier diese sehr cleanen Trikots, mit denen sie auch 2002 dann das Ding gewonnen haben.
Also, ich sehe ihn ganz klar für mich im Portugal-Trikot. Ich habe nochmal eben gesagt auch, also Thema Klassiko, einfach dieses Phänomen von der Liga-Fußball anderer Länder war damals nicht so zugänglich und deswegen diese Begegnungen mit den großen Namen, die hatte man im Kontext der großen Turniere und deswegen, also Luis Figo ist für mich komplett abgespeichert im Portugal-Trikot.
Und wir deutschen Fußballfans hatten natürlich dann auch bei der WM 2006 nochmal einen besonderen Moment mit ihm, denn sein letztes Länderspiel machte tatsächlich gegen Deutschland, bereitet noch ein Tor vor. Und ich habe dieses Spiel um Platz 3 bei der WM so ein bisschen im Kopf, dass Bastian Schweinsteiger einfach nur zweimal aus der Distanz abgedrückt hat und der Torwart der Portugiesen sich die Dinger selbst reingeeiert hat.
Ich habe wenige bis kaum Erinnerungen an dieses Spiel, weil das war immer so, also für mich war...
Unwichtig.
Oh. Doch, es war ein Oliver Kahn-Spiel, das habe ich im Kopf.
Ja, sein letztes
Spiel. Ja, und vor allem war er richtig gut in dem Spiel.
Ja. Aber ja, ich habe also Spiele um Platz 3 haben in meiner Erinnerung oder in meiner persönlichen wenig Wertschätzung wenig Platz. Ja. Da ist irgendwie, also auch in anderen Sportarten...
Kann man sich schenken.
Kann man sich abschaffen. Schenken, aber das ist jetzt ein anderes Thema, darum soll es jetzt nicht gehen.
Mir fiel gerade noch ein, nur wegen Spielen. Ich habe auf jeden Fall ja die Bayern-Spiele, weil Bayern hat ja damals, als er gekommen ist, 2000, haben die Bayern, glaube ich, 2 oder 3 Jahre in Folge immer im Viertel- oder Halbfinale gegen Real gespielt. Mal haben die Bayern gewonnen, 2001 zum Beispiel, mal hat Real gewonnen. Und ich bin relativ sicher, dass er einmal das Siegtor gemacht hat. Das ist ja gerade noch so gekommen, ja.
Also, Champions League ist tatsächlich dann auch neben WMs, EMs natürlich auch eine Bühne, wo es diese Momente gab. Und ich bin ja als Kind vor allem auch durchaus Fan von Manchester United gewesen. Und die sind im Viertelfinale 0-2-0-3 in zwei spektakulären Spielen rausgeflogen gegen, gegen Real Madrid damals, gegen diese Galacticos. Haben, glaube ich, das Hinspiel mit 3-1 verloren. Das Rückspiel 4-3 gewonnen. Aber
das ist der beste Champions League-Spiel aller Zeiten. Also ich finde, das ist legendär bis heute. Ist zumindest
auch
für mich.
Ist es auch. Das war also wirklich einfach brillant damals. Aber im ersten Spiel war Figo eben einer der entscheidenden Akteure mit einem Tor nach Vorlage. Und es ist, glaube ich, dieser Curl aufs lange Eck, den er da macht.
Das ist eins der wenigen Tore, was ich wirklich präsent habe von ihm.
Ja, genau, dieser Schlenzer ins lange Eck. Und was ich da sagen würde, ist, Figo war sehr unberechenbar und war nicht auf dem Flügel limitiert, konnte auch im Zentrum spielen, weil bei dem war egal, ob links oder rechts vorbei. Also ein Robben ist ja das Extrembeispiel für, es geht, wenn der andribbelt, gibt es eine Richtung, in die er ziehen möchte, und das ist nach innen. Bei Figo war es nahezu egal, weil ich wirklich fand, dass der auch einer von den Spielern waren, die schon sehr weit fortgeschritten waren, was die Beidphysical angeht. Also ich fand, der war sowohl mit links als auch mit rechts sehr, sehr gefährlich.
Würdet ihr einen Signature-Move nennen können? Wir hatten jetzt gerade schon mal gesagt, die Antritte, die Tempowechsel, die Verlagerung, das schnelle Stoppen, das ist ja alles kein richtiger Move, das ist eher aus einem Guss, was lustigerweise auch Figo ganz gut beschreibt. Ich würde nichts rauspicken wollen. Und
es ist alles, jede Bewegung ist wie aus einem Guss und super elegant dabei, super smooth.
Also ich finde, es ist für mich fast so dieses Übersteiger-Körpertäuschung. Ja. So die Basic des Dribblings, aber halt zur Perfektion gebracht.
Ich habe eine Sache noch für ihn im Kopf. Und zwar, das sieht man gar nicht so, also jetzt, wenn man sich nochmal Highlight-Videos angeschaut hat und nochmal ein Gefühl für diesen Spieler zu bekommen, ist das gar nicht so präsent, wie ich es in meiner Erinnerung habe. Nämlich Flanken. In meiner Erinnerung ist Luis Figo ein unglaublich guter, gefährlicher Flankengeber. Wirklich mit diesen Curl-Flanken, die lange in der Luft sind, perfekt ankommen. Deswegen, das habe ich noch sehr, sehr präsent.
Ich habe auf jeden Fall, und das hat sich bestimmt jetzt auch nochmal gespeist durch natürlich alles, was ich mir nochmal angeschaut habe. Aber was mir so dann aufgefallen ist, ich würde es lieber so formulieren, als zu sagen, dass ich es so gesehen oder erinnert hätte, ist, wie häufig er vom Zentrum Richtung Tor zieht, aber eben nicht jetzt am 16er, sondern Richtung Tor und dann, statt den Abschluss zu nehmen, doch noch querlegt.
Ja.
So dieses Ding zu sagen, sehr uneigennützig zu sagen, den kann ich easy ins lange Eck oder auch ins kurze nageln, aber da kommt einer mit, den lege ich quer.
Der ist unglaublich gut darin gewesen, während seiner Aktionen den Überblick zu behalten. Weil ich meine, sonst kommst du auch nicht auf diese Scorer, auf diese Assist-Nummern, auf diese Assist-Zahlen einfach im Laufe seiner Karriere, wo er, wie gesagt, überall, wo er war, zu den Besten aller Zeiten gehört. Und bei Portugal, da gibt es nicht die Zählungen irgendwie von, die gehen nicht so weit zurück. Deswegen vermutet man, er ist Platz 2 in der portugiesischen Vorlagenliste sozusagen. Aber diese Übersicht, die er dauerhaft behält. Und ich meine, der Typ hatte einen guten Abschluss. Der hat Freistoßtore aus der Distanz gemacht. Der hatte ein paar Distanz.
Bei der EM 2000 gegen England.
Gegen England.
Ja.
Ja, und wie gesagt, Freistöße aus der Distanz auch einige.
Richtig.
Und der hatte einen guten Abschluss, aber trotzdem hatte er immer einen Blick für seine Mitspieler. Ich meine, er hatte auch sehr gute. Ich wollte eine Sache nochmal aufgreifen, die du gerade gesagt hast, mit der Beidfüßigkeit und positionsunabhängig. Trotzdem finde ich es ganz spannend. Für mich ist er rechtes Mittelfeld.
Ja doch, ja. Ja.
Personifiziertes rechtes Mittelfeld, auch noch in dieser 4-4-2-Zeit, auch noch später darüber hinaus. Und vor allem ist er ja auch zum Beispiel derjenige gewesen, der dafür gesorgt hat, dass Beckham, der ja auch der rechte Mittelfeldspieler bei Manchester United war, nach innen rücken musste. Weil Luis Figo war rechts außen nicht wegzudenken.
Eigentlich auch, naja, der Beckham bestimmt nicht geschadet, das schon früher zu machen. Ich meine, in sich hat er es doch gehabt und das Tempo war nicht seine Stärke.
Ich meine, aber Figo ist später auch noch nach innen gerückt.
So wie es viele Leute irgendwann machen, ne? Auch Schweinsteiger hat beim Flügel angefangen. Aber jetzt haben wir gerade schon drüber geredet. Würde er heute eine andere Rolle spielen oder ist das seine Rolle? Ist er, ich meine, das RM, das ganz klassische, gibt es ja immer seltener, aber wo seht ihr ihn?
Also, ich glaube, ungefähr dasselbe wie damals. Was ja letztendlich auch eine Varianz war von beiden Flügeln, von einer Zehnerposition. Also, ich glaube, die Art Übersicht, die Art Technik, die Art Gesamtqualität, die kannst du offensiv überall parken. Das ist, glaube ich, ein Fazit, das wir bei vielen Spielern hier ziehen werden. Also
eine Hall of Fame.
Ist ja auch eine Hall of Fame, genau. Also was soll man erwarten?
Ich würde es ein bisschen eingrenzen.
Ja, bitte.
Weil ich glaube, er wäre heute auf dem Flügel, also er wäre heute im Zentrum, so auf einer Zehnerposition, besser aufgehoben als auf dem Flügel. Weil er war nie der physischste, athletischste und auch nicht der schnellste. Er hat einen guten Antritt, aber Endgeschwindigkeit.
Er sieht sogar manchmal verrückt langsam aus dafür, wie er seine Gegenspieler dann stehen lässt.
Also genau, er bewegt sich überlegt und nicht jetzt brutal schnell und ultra dynamisch oder explosiv. Deswegen, ich glaube, heutzutage wäre er so ein Spieler, der von Anfang an im Zentrum eher zu Hause ist.
Ich finde, er hat, klingt jetzt wild, aber ich finde, er hat diese Art und Weise, Gegner zu lesen, ist ja eine Prime-Stärke von Harry Kane, sich im 16er gegen zu bewegen. An dem Mann, der hätte auch Mittelstürmer werden können. Weil ein so kompletter Fußballer, das haben wir jetzt schon mehrfach durchgeklungen. Aber ich sage auch, im heutigen Fußball, ich wollte nur sagen, dass er diese eine gute Fähigkeit hatte. Ich sehe ihn auch auf jeden Fall in natürlich einer offensiven Rolle. Lieber ein bisschen zentraler, weil er eben nicht den Tiefgang mit der Athletik hat, aber irgendwo da vorne, das am besten wirklich hinter zwei Spitzen, auch wenn es das heute in der Form kaum gibt, in der klassischen Zehnerrolle, könnte ich mir komplett vorstellen.
Es gibt ein Tor, was ich unbedingt noch ansprechen will, weil das ist für mich das, was ihn am besten einfängt und ihn auch beschreibt. Ich weiß leider, das müsste auch Champions League gewesen sein. Das ist auf jeden Fall ein hoher Ball, der in den Strafraum kommt. Er steht relativ zentral. Chippt den Ball quasi mit der Annahme.
Gegen Rom oder Florenz?
Ich glaube Rom.
Ja.
Chippt den Ball quasi mit der Annahme über den Verteidiger rüber, um ihn dann flach platziert einzuschieben. Das sieht so aus, wie er diesen Ball behandelt, wie diese Schaumstoffbälle früher im Schulsport.
Die habe ich gerne eingedrückt und dann dabei zugeschaut, wie die wieder so groß werden. Ja.
und der ist auch immer so smooth an einem abgeprallt am Fuß. Und bei ihm sieht das so aus, mit so einer Leichtigkeit,
Schön,
mit so einer
soft, smooth,
einfach soft, softe Kontakte. Und dann aber gleichzeitig dieser überlegte, kontrollierte, platzierte Abschluss.
Wie wurde er von Fans gesehen, würde ich euch gerne fragen. Aber wir haben schon ganz gut eingefangen, denn er war auf der einen Seite bestimmt in Portugal ein Volksheld, ein Kultheld und Staatsfeind Nummer 1 in Barcelona.
Ich glaube, das kannst du ihm auch nicht nehmen. Er wird immer ein Held des portugiesischen Fußballs bleiben, der halt zwangsweise im Schatten eines weiteren großen Namens steht, der nach ihm folgen sollte. Aber auf jeden Fall portugiesische Kultfigur.
Top 3, eher Top 2 in meiner Wahrnehmung natürlich im portugiesischen Fußball.
Wenn der portugiesische Fußball Mount Rushmore hätte,
dann ist Luis Figo drauf,
Dann ist der drauf und zwar als einer von vier insgesamt, würde ich sagen. José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Eusebio.
Guter Call.
Und Figo.
Ja.
Aber Figo war halt der zu dem Zeitpunkt, bis dann Cristiano Ronaldo kam, der beste portugiesische Fußballer aller Zeiten war.
Und
auch danach, also wir reden immer von das Vorbild eurer Vorbilder sozusagen. In Portugal gilt das für jeden Fußballer, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, vor Leute, die ihn genannt haben. Cristiano hat gesagt, als ich aufgewachsen bin, hatte Luis Figo die 7 für Portugal. Man kam nicht dran vorbei. Quaresma hat gesagt, er war für mich ein Vorbild.
Nani.
Jeder Portugiese, der nach ihm kam, hat mal auf Luis Figo geschaut. So wie jetzt alle Portugiesen natürlich auf Cristiano gucken und sagen, Cristiano ist mein Vorbild.
Deswegen damit, also gibt es ja auch die Antwort auf die Frage, ob er wiederholbar ist. Also Ronaldo ist nochmal ein ganz anderer Spielertyp und ja auch vor allem in der Spätphase seiner Karriere geworden oder nicht Spätphase, aber hat sich ins Zentrum reinentwickelt zu einem Stürmer. Aber auch Ronaldo kam ja vom Flügel, hat dort angefangen bei Sporting und deswegen, also er ist in dem Sinne wiederholbar, dass ja jemand, also mit demselben Start sozusagen bei Sporting, selbe Position, dann nochmal alles übertrumpft hat, was er geschafft hat vorher, inklusive halt auch des EM-Titels mit Portugal. Wo ja das, also ist ja auch in sich verrückt, dass Ronaldo 2004 schon dabei war bei diesem Scheitern und dann 2016 eben diesen Titel holt und jetzt immer noch mitmischt bei einer bevorstehenden WM 2026.
Also das muss man wirklich nochmal sagen, dass dieses EM-Finale 2004 findet in Portugal statt und ist natürlich, du stehst als Portugal im Finale gegen Griechenland, du hast deine goldene Generation, du hast Baby Cristiano, du hast das Gefühl, okay, Alter, es ist angerichtet und dann verlierst du gegen diese Griechen. Ich glaube, der Schmerz, der damit so einhergeht, den muss man noch mal ganz klar sagen. Das wäre die Krönung gewesen für Luis Figo.
Ich habe noch einen Namen, den ich als modernen Erben ins Rennen werfen würde.
Sehr gespannt.
Wo ich bin auch gespannt auf die Reaktion darauf.
Ja.
Jadon Sancho.
ich find's.
Weil Jadon Sancho hat ja auch so den, also gerade beim Wechsel nach England wurde das dann sichtbar, dass so für den Flügel. Er kommt vorbei an den Leuten, aber sie holen ihn wieder ein, weil ihnen dann die Endgeschwindigkeit fehlt. Aber er hat auch so diese technische Sauberkeit, ein sehr gutes Auge, war in der Bundesliga ein brillanter Vorbereiter. Also ich finde Jadon Sancho.
Playmaker, der eigentlich für den Flügel die Athletik nicht hat. Ich finde es einen richtig guten Fit und ich habe es auch im Kontext gelesen und gedacht, ehrlicherweise ist dieser Prime BVB Jadon Sancho schon eine gute Geschichte und deswegen auch zur Wiederholbarkeit wollte ich sagen. Die Geschichte wird sich von anderen Spielern wieder genauso anhören. Aber der Fußballer, der Luis Figo ist, der dann auf dem Flügel landet mit der Athletik, wie er war, ich glaube, das sehen wir so nicht nochmal. Aber das ist natürlich dann eine sehr, so eine quasi eine Definitionsfrage, wo setzt man da den Cut?
Apropos Definition, ich möchte jetzt definiert haben, wo wir Luis Figo im Kontext dieser Hall of Fame sehen.
Bevor wir das machen, ich möchte eine Sache noch der Vollständigkeit halber einfangen. Ja. Kelme war Quatsch, was ich erzählt habe. Das war vorher, aber es gab dieses Adidas-Trikot mit dem blauen Kragen und generell diese Kragentrikots von Real Madrid. Aber es war alles Adidas.
Es war spirituell Kelme.
Ja.
Als Luis Figo am 21.10.2000 ins Camp Nou zurückkehrt, fliegen nicht nur Beleidigungen, es fliegt Fußballgeschichte in Form eines Schweinekopfs. Die groteske Krone einer spanischen Rivalität, die plötzlich ein portugiesisches Gesicht hatte. Seins. So kann man nur hassen, was man einst geliebt hat. Und es war unmöglich, diesen Portugiesen nicht zu lieben. Ein eleganter Ingenieur des Raums vom rechten Flügel. Der erste galaktische Pate der Pass-First-Mafia. Einer der besten Vorlagengeber der Fußballgeschichte und das menschgewordene Fundament einer neuen Generation des portugiesischen Fußballs. Übrigens bedeutet Figo der Feigenbaum. In der Bibel ein Symbol des Charmes oder sogar noch eher ein Werkzeug, um diese zu verdecken. Und während Barca-Fans ihm wohl ein menschengroßes Blatt dieses Baumes wünschen würden, gehe ich mit der griechisch-römischen Interpretation. Die Feige als Symbol für Leben und Wohlstand. Wo Luis Figo war, konnten alle essen, denn er deckt den Tisch. Und diesem Tisch hier will ich sagen, genug gequatscht, denn Reden ist Silber und Figo ist gerade so Gold.
Okay, eine erste Einordnung wurde vorgenommen.
Fand's sehr schwer. Von so, also Bauchgefühl ist immer da, aber
also
sehr
schwer. In deinem gerade so steckt ja schon die Antwort. Also er fühlt sich für mich an wie ein Fringe Case, ja, der genau zwischen diesen zwei, also ja, Farbtönen, ja, so nennen möchten. Das ist ja keine Turnierung derselben Farbe.
Zwischen Gold und Silber.
Zwischen, ne? Gold und Silber.
Zwischen beiden Edelmetallen.
Ja, ich bin da ein bisschen, also ich habe das Gefühl, dass in der Gesamtwahrnehmung Luis Figo, diese ganze Causa, Transfer und alles, was das nach sich gezogen hat und der Hass auch den Barcelona-Fans verspüren, dass das so ein bisschen abfärbt und einen Schatten über diese Karriere werfen, den die Karriere in meinen Augen nicht verdient hat.
Ja, okay.
Weil
aber
ich finde, wenn das jetzt nicht, also das kannst du nicht rausreden und ich glaube, es braucht doch übrigens diesen Transfer bezogen auf Größe des Fußabdrucks.
Für die Legendenbildung, ja.
Legendenbildung, 100%. Aber wenn du da einfach nur mal drauf guckst, Sporting als Riesentalent gekommen, Portugal, U17-Europameister, U20-Weltmeister, also wirklich schon als junger Spieler ein unglaublich großes Talent gewesen. Dann bei Sporting-Ausbildung zu Barcelona gegangen, einem der größten Clubs, dann zum nächstgrößeren, zu den Königlichen gegangen, da seine Prime erlebt und dann nach seiner Prime, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dann zu Inter gegangen und da ja vielleicht eine andere Rolle, nicht mehr ganz so der Spieler gewesen wie in seiner Prime, aber da auch nochmal einen Titel nach dem anderen gewonnen und dann seine Karriere beendet. Der einzige Makel, finde ich, an dieser Karriere ist halt das verlorene EM-Finale. Das hätte irgendwie dem Ganzen noch so die Krone aufgesetzt.
Aber du hast den Ballon d'Or noch nicht mal erwähnt.
Genau, den hatten wir vorher zumindest schon mal am Rande erwähnt, aber ja, Ballon d'Or-Gewinner und einer, wo ich glaube, damals keiner gesagt hätte, unverdient oder dergleichen, sondern er war halt einfach damals der beste Fußballer der Welt.
Aber ich bleib da meiner Aussage, die ich ansonsten schon bitter bereut habe, aber in sich treu, wer einen Ballon d'Or gewinnt, kriegt eine 90, auch wenn ich es bei Owen dann nicht gemacht habe. Aber hier, in der Sekunde, bleibe ich treu.
Ich meine, du musst schon aber unterscheiden.
Aber hat er sein Potenzial ausgeschöpft dann?
Ich finde, er hat seine Karriere maximiert.
Ja. Ich auch.
Wie gesagt, der internationale Titel. Ja. Aber er hat die Champions League einmal gewonnen, er hat diesen Ballon d'Or gewonnen, er hat zig Meistertitel gewonnen. Pokal der Pokalsieger haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen bei Barcelona an der Seite von Ronaldo. Also, das war einfach.
Ich glaube auch, dass man das sagen muss. Er hat seine Karriere maximiert, was ja auch auf Linie mit seiner Persönlichkeit ist, wo man ja schon sagen muss, er hat dann auch gerade auf Clubebene Entscheidungen getroffen, die dann auch, also sein Bestes im Sinne hatten, sowohl monetär als auch sportlich, was ja auch fair und legitim ist.
Und er hat
ja
sogar gesagt währenddessen.
Ja, genau, er ist immer sehr transparent damit umgegangen, hat das auch sehr offen kommuniziert. Von daher ist es gar kein Vorwurf, es ist einfach nur Feststellung, wie dieser Mann im Laufe seiner Karriere agiert hat.
Und Titel, Prestige und Geld, hat er gesagt, waren meine Beweggründe, zu Real zu gehen.
Und er hat sowas von Recht behalten, weil er hat mehr Geld verdient, er hat mehr Titel gewonnen. Weil guck dir mal an, was mit Barcelona passiert ist danach.
Da musste dann Ronaldinho und dann der Kleine kommen, damit
es
wieder bergauf geht.
Genau, er sieht es auch als etwas Positives, diesen Wechsel. Das finde ich übrigens auch beeindruckend, das mental so zu verarbeiten, dass man trotzdem sagt, nee, war alles richtig.
Für mich ist, glaube ich, gar nicht so sehr der Wechsel zwischen Barca und Real das Problem, das irgendwie einen unverhältnismäßigen Schatten auf ihn wirft, sondern einfach der unweigerliche Kontrast zu Cristiano Ronaldo mit dem verglichen,
das ist ein guter Call,
eigentlich immer nur schlecht aussehen kannst, bis auf Lionel Messi. Und das, glaube ich, sorgt dafür, dass Luis Figo auch von mir wahrscheinlich schlechter wahrgenommen wird, als er eigentlich war. Weil, also, Tiefpunkte fallen mir, also klar, EM-Finale 2004, aber fallen mir weniger ein. Das ist eine Karriere, die kaum ausgebremst wurde. Von Verletzungen haben wir ja ganz hinten so oft, raus. Dass wir spielen, hinten raus natürlich. Ja. Aber dass du sagen kannst, okay, Spieler, die irgendwie wie Michael Owen massiv in ihrer Prime beeinflusst wurden durch Verletzungen, war nicht der Fall. Der hatte mehrere Jahre auf Weltklasse-Niveau, sogar bis ins höhere Alter. Also er hat im Peak war er nicht nur der Beste auf seiner Position, der Beste der Welt. Alle Fragen, die wir eigentlich hinten raus stellen, um zu erörtern, wo landet dieser Spieler, werden eigentlich in seinem Sinne positiv beantwortet.
Ja, das ist sehr gut zusammengefasst und für mich ist auch ganz klar, das Finale 2004 ist der Tiefpunkt. Ich finde, diese Karriere hat nicht viele, das ist der Tiefpunkt. Und über den Transfer, wie gesagt, du hast gesagt, das trug zur Legendenbildung bei. Ich bin sogar der felsenfesten Überzeugung, dass das hier eine gute Rolle spielt. Und auch das, was du gesagt hast, fand ich spannend mit der Schatten von Cristiano. Weil wenn man sich überlegen würde, wie würde man auf Maradona gucken, wenn Messi mit dem noch 3 Jahre teilt und dann diese Karriere hinlegt, ne? Und du hast wahrscheinlich recht, dass man einfach, weil ein Typ aus demselben Land gekommen ist, der noch mehr geschafft hat, man automatisch sagt, naja, also.
Aber ist das nicht ein bisschen unfair, nur weil sie die gleiche...
Ja, natürlich ist es unfair. Natürlich ist es unfair.
Aber jeden, wenn wir hier mit Cristiano vergleichen, außer eben der kleine Argentinier.
Ja.
Also der spätere. Jeder würde abstinken gegenüber Cristiano.
Ja, natürlich. Es ist unfair. Ja. Aber ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, aufgrund der Parallelen, dass einfach, wenn du über Luis Figo sprichst, dass der zweite Atemzug quasi Cristiano Ronaldo ist.
Ja. Ich meine, wie gesagt... Luis Figo war die portugiesische Nummer 7, bis jemand sich das als
Ronaldo.
Marketing-Gag irgendwie sich geklaut hat.
Ja, ja, ich glaube, es fing bei Manchester an und da ist die Nummer 7 noch ikonischer als bei Portugal.
Ja, er konnte sie ja bei Portugal nicht haben.
Erstmal. Nee. Und die dann konnte er sie eben doch haben, weil es Cristiano Ronaldo ist. Goddamn. War er in der Prime der Beste auf seiner Position? Du hast schon gesagt, ja, er war nicht nur der Beste auf seiner Position, er war der beste Fußballer der Welt. Kann man drüber reden. Waren die größten Konkurrenten, waren Sisu? Und da gab es sicherlich Jahre, wo Figo einfach mindestens auf Augenhöhe oder besser war.
Also gerade unter den Mittelfeldspielern. Ich finde diese Story eben, dass David Beckham einer der besten rechten Mittelfeldspieler und auch so prädestiniert für diese Position dahin kommt zu Real Madrid und einfach nach innen rücken muss, weil an Luis Figo kommst du halt nicht vorbei. Das finde ich schon, ist ein Statement für sich.
Big Game Player, was sagst du?
Ja, er hat schon seine Momente gehabt. Ich finde, es ist auch ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung zu erwarten, dass jeder Spieler irgendwie 3 Finals entschieden haben muss auf seine Art und Weise. Ja. Also er hat das K.O.-Duell gegen United angesprochen. Er hat ein paar gute Turniere gespielt, auch für Portugal. Also von daher, also es gibt jetzt nicht so das Spiel, das Endspiel, wo man sagen kann, das hat Luis Figo im Alleingang entschieden, aber er hat schon seine Momente gehabt.
Für das ist eh so ein bisschen ein Thema, dass man jetzt wenige von das Spiel bei Luis Figo hat. Nicht, dass es negativ wäre. Aber.
Weil, und das muss man vielleicht dann so ein bisschen ansatzweise negativ irgendwie erwähnen, es gab gar nicht so viele Finals. Also es ist nicht so, dass er jetzt in zig Finals stand, wo er dann entweder...
Du hast es schon vorhin beschrieben. Bei Barca war er im Zweifel zu früh oder zu spät, je nachdem, wie man es lesen will. Bei Real, die Galacticos, prominent ein bisschen gescheitert. Bei Inter, wenn er ein Jahr noch irgendwie sein Kadaver durchschleppt, gewinnt er nochmal die Champions League. Er ist halt so ein bisschen der Fluch des schlechten Timings.
Finale Copa del Rey 96-97, das gewinnen sie gegen Betis. Da macht er das 1-1 und das 3-2 in der Verlängerung. Das ist objektiv krass, aber es ist halt so im Gesamtkontext Fußballgeschichte irgendwo halt und nicht so bedeutsam.
Ich finde aber auch, wenn wir ein bisschen das erweitern, Big Games und nicht nur an Finals denken, zum Beispiel das, was ich erwähnt hatte mit dem Ausscheiden gegen Valencia in der Champions League im Halbfinale. Da hat er das Hinspiel gefehlt, gelb gesperrt. Die verlieren das 1-4. Das Rückspiel gewinnen sie, weil er 2 Tore vorbereitet. Also er war dann schon da, wenn es drauf ankam, auch wenn es da in dem Fall zum Beispiel dann nicht gereicht hat.
2015 übrigens, nach seiner Karriere überlegt er als FIFA-Präsident zu kandidieren und zieht zurück wegen der durchweg verrotteten Strukturen im Weltverband.
Und da hat er Aussagen geliefert, die in der Nachbetrachtung wirklich auch nochmal tief blicken lassen.
Ja, das stimmt schon.
Also was da alles so scheinbar, also da wurden die Worte Diktator etc. verwendet.
Die letzte Frage, die ich gerne, bevor wir aufschreiben, noch reinwerfen würde, ist die, ob sein Name in 20 Jahren auch noch präsent ist. Denn bezeichnenderweise wäre meine Antwort, Mal gucken.
Ich glaube, lustigerweise, dass der Transfer dafür sorgt, dass es noch so ist. Die Schweinekopfgeschichte.
Die geht nicht weg. Ja. Die bleibt, ja.
Und dann wird darüber werden, das wird der Eingang in Luis Figos die Karriere sein. Ja. Ja, das glaube ich wirklich.
Ich glaube schon, dass der präsent sein wird, nicht mehr ganz so krass, aber ist Eusebio noch ein Name, den
ja, es ist
der geläufig ist?
Ja.
Und den hat Figo ja quasi in den Schatten gestellt. Deswegen auf
aber
jeden Fall.
Aber dann auch eine krasse Icon in FIFA, das hilft. Also
die wird Luis Figo auch bekommen, oder?
Der hat schon eine Icon und die ist sehr unbeliebt.
Aber er ist in Pro Clubs ist er ein eigener Playstyle. Hm? In Pro Clubs ist Figo ein Playstyle.
Ja?
Stimmt. Ja, Spark oder so
stimmt.
Heißt er.
Ja, ja. Stimmt.
Also da, demnach, man gibt sich Mühe. Auf geht's, Leute.
Für die Oldies.
Ich möchte, ihr könnt schon mal ausschreiben, ich möchte nur mal eins zu bedenken geben. Er ist nicht der erste Spieler, der direkt von Real Madrid zu Barcelona oder umgekehrt gewechselt ist. Michael Laudrup hat das auch gemacht.
Oh, Mist,
Luis Enrique hat das auch gemacht. Ja. Bernd Schuster hat das auch gemacht. Und nur bei Luis Figo wird es so negativ gesehen.
War es nicht die Stefan oder war es der Ungar? Ich verwechsel da manchmal den Namen. Puskas, hat der das nicht auch gemacht? Einer von beiden hat es auch gemacht.
Ist Di Stefano bei Barca gewesen? Also es gibt noch mehr, die für beide Clubs gespielt haben. Eto'o zum Beispiel natürlich.
Mhm.
Ich muss auf unsere Hall of Fame schauen. Na! Ich meine, wir wollen ja hier nicht persönliche Emotionen und persönliche Befindlichkeiten bewerten, sondern so objektiv wie möglich.
So ist es. So ist es. Kann sein, dass wir hier ein bisschen eine vorgespulte Version davon sehen,
ja,
was hier passiert.
Das ist auch okay.
So reden wir. So. Soll ich vorlegen, weil ich empfohlen habe?
Ja.
Straight up, ganz glatt, 90.
Mal schauen, ob wir quasi hochzählen. Denn ich sage 91.
Nice.
Was folgt?
Die 92.
Absolut richtig. Ganz ehrlich, ich wollte eigentlich eine 93 geben, aber dann musst du dich so ein bisschen lösen davon, was bedeutet er für dich persönlich vielleicht. Für mich musste er über Xabi Alonso am Ende
landen jetzt Pari, 91 mit Xabi
genau,
Alonso.
Da hätte ich gerne, glaube ich, die 93 im Nachhinein gemacht, weil ich finde, er muss einen Ticken
drüber
sein.
Xabi Alonso hat er das Serial-Winner-Ding und da werden wir noch auf dem Weg dieses Formats ausloten, was das wert ist.
Ja, weil Alonso hat halt einfach einen Rucksack voller Titel, der ihn in Sphären getragen hat, die der Gesamtfußballer wahrscheinlich so nicht abbildet, im Vergleich jetzt mit den Namen, die wir jetzt hier besprochen haben. Weil das fühlt sich für mich auch nicht richtig an, rein vom Spieler zu sagen, Alonso, Figo, das ist Augenhöhe.
Aber es
aber
zählt
aber
für Hall
vom
of Fame
Impact auf den Fußball, finde ich dann wieder,
genau, es
ist das in Ordnung?
Die Hall of Fame ist halt nicht entweder nur Titel zählen oder nur Talent angucken, sondern es ist halt die Mischung aus beidem. Und ich finde es dann okay, dass sie sich beide da treffen. Ein bisschen höher hätte es sein können.
Luis Figo landet im Gold, als wäre er Dagobert Duck auf Schwimmrunde im Geldspeicher. 91 kriegt er in der Calcio Berlin Hall of Fame.